Sie hören die schöne Woche auf Radio 1, der Wochenrückblick. Die Uckermark, bekanntlich ein schöner Landstrich, war immer schon beliebt. Und wenn ich von immer rede, dann sage ich auch schon zur Jungsteinzeit. Darauf deuten nämlich archäologische Funde bei Karseko hin. Karseko ist da, wo die Bahnstrecke zwischen Berlin und Stettin ausgebaut werden soll. Und da kommt es zum Konflikt. Denn die Bodendenkmalschützer des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und des Archäologischen Landesmuseums, die sind quasi auf der Zinne. Seit August haben die Archäologen nämlich schon 20 Gräber entdeckt und damit eines der größten Gräberfelder in Brandenburg. Etwa 4000 Jahre alt sind die Skelette und auch die Grabbeigaben, wobei von letzteren, also den Grabbeigaben, gab es offensichtlich nicht so viel. Über die Bedeutung wollen wir sprechen mit Dr. Ralf Lehmpfuhl. Er ist Fachreferent für die Jungsteinzeit am Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischem Landesmuseum. Ich grüße Sie, Herr Lehmpfuhl. Hallo.
Hallo, Herr Wiebrecht. Vielen Dank.
4000 Jahre zurück. Darf ich mal kurz fragen, was trugen die Menschen damals? Also wenn wir jetzt im Interview wären zwischen einem Steinzeitler dieser Zeit aus der Jungsteinzeit, was hatte der an?
Was hatte der an? Also wahrscheinlich Leinen, wahrscheinlich Hanfgewänder. Also das können wir als Archäologen seltenst nachweisen. Wir können im Prinzip das drumherum nachweisen. Wir können also mal einen Silex-Dolch zeigen, den haben wir auch gefunden da in Karseko. Oder vielleicht können wir auch irgendwie mal die Keramik haben. Aber so die Kleidungsstücke aus dieser Zeit, das ist doch rar gesät.
Haben die Damen und Herren sich damals rasiert? Also haben die sowas ähnliches in Rasiersichel gehabt oder waren die alle bärtig?
Wir sind ja schon am Beginn der Frühbronzezeit, also am Übergang, und da gibt es tatsächlich dann auch schon Sicheln, die kommen aber eigentlich erst ein bisschen später. Also für die Steinzeit wird es dann wahrscheinlich doch irgendwie das Silex-Messer gewesen sein oder der Silex-Dolch, mit dem man sich rasiert hat.
Also nur bevor wir wirklich zum eigentlichen Problem kommen, also wir haben es da mit einem, sagen wir mal, leicht bekleideten, unrasierten, auch nicht gerade großartig riechenden Herrn zu tun, der uns gegenübersteht und der ein Leben führte, das vor allen Dingen frugal war, nämlich als Landwirt.
Jein.
Auch nicht.
Landwirt wahrscheinlich ja auch, aber ich denke, es gibt auch Hinweise auf Transhumanz, also auf Wanderweidewirtschaft. Wir sind also auch in einer Zeit so um 2000 vor Christus, wo die Leute also hochmobil waren tatsächlich und bestimmte Phänomene wie die Glockenbecherkultur über ganz Europa verbreitet waren, also wo es sozusagen wirklich eine hohe Mobilität unter den Menschen gab.
Da muss ich doch noch eine Nachfrage stellen. Glockenbecher klingt so, als ob man auch, sagen wir mal, des Trinkens gerade nicht unkundig gewesen wäre.
Tatsächlich gibt es Kollegen und Thesen, die glauben, dass in diesem Becher also auch Bier, aus diesen Bechern auch Bier konsumiert wurde. Nachweise gibt es ganz, ganz vereinzelt, aber das jetzt zu pauschalisieren möchte ich auch nicht an der Stelle.
Und die Becher waren wahrscheinlich auch nicht pfandpflichtig, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Jetzt soll da offensichtlich eine Bahnstrecke ausgebaut werden. Was war denn eigentlich zuerst da, Ihre Gräberfunde oder die Bahnstrecke?
Die Gräberfunde sind natürlich viel, viel älter. Die Bahnstrecke soll ausgebaut werden und wir als Brandenburgisches Landesamt unterstützen das sozusagen insofern, dass wir also im Vorfeld, weit im Vorfeld des Baus schauen, ob da Funde sind, ob da auch unbekannte Bodendenkmale sind, die wir dann detektieren. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass dort auch eine Art Rettungsweg irgendwann ausgebaut werden soll im Rahmen dieser Erneuerung der Bahnlinie. Und da muss dann sozusagen auch die Archäologie ran und die Sachen, die wir dort gefunden haben, auch vorher ausgraben und dokumentieren.
Das heißt, Sie sind für die Bahnstrecke, wollen aber genügend Zeit haben, erstmal alles aus der Erde rauszuholen.
Genau.
Das ist
also diesen Vorlauf brauchen wir tatsächlich. Wir sind natürlich auch bemüht, Sachen zu schützen. Also wenn es irgend geht, dass wir Sachen nicht ausgraben müssen, dann versuchen wir auch das mit den entsprechenden Vorhabenträgern abzustimmen.
Genau. Worauf hoffen Sie denn dann noch im Erdreich?
Also wir wissen relativ konkret aufgrund unserer Vorgehensweise, was uns alles erwartet in dieser Region. Wir haben ja vorher weit im Vorfeld also Prospektionen durchgeführt. Dann werden im Prinzip so kleine Sieblochsondagen gemacht. Da haben wir dann die ersten Funde.
Entschuldigung, Sieblochsondagen,
ja, ist ein wunderbares Wort. Da wird im Prinzip kleinteilig der Oberboden gesiebt, es werden die Funde rausgesammelt und in dem nächsten Schritt kommen wir dann mit einem kleinen Bagger, ziehen einen Schnitt auf, haben die ersten Befunde, haben also Gruben, Feuerstellen, bisweilen auch Gräber und wissen dann sozusagen auch in etwa schon meistens aus welcher Zeit das kommt und dann können wir quasi dann auch weiterhin im Vorfeld diese Hauptuntersuchungen machen, so wie wir das jetzt machen, indem wir die Sachen dann vollständig ausgraben. für den Bau oder Bau vorbereiten, dass es also auch zu keinen Verzögerungen kommt.
Und irgendwo im Hintergrund steht immer ein 7-Tonner mit Ladebordwand, wo lauter Kistchen und Kästchen drin sind, wo Sie jedes einzelne Fundstück reinpacken und nummerieren.
Genau, es sind nicht ganz so viele, dass wir den 7-Tonner brauchen, aber ja. Also was wir tatsächlich haben, ist wirklich, wir haben ein ganz, ganz modernes Dokumentationssystem mit satellitengestützter Vermessung, mit Laserscans für hochauflösende 3D-Modelle. Es werden Drohnenfotos gemacht und es ist auch viel Handarbeit wie früher, dass man die Skelette also auch wirklich mit kleinen Werkzeugen, wie man das von den archäologischen Filmen oft kennt, frei präparieren muss und auch diese Steinpackungen und aus denen die Gräber ja bestehen. Und so nähern wir uns also Schritt für Schritt sozusagen dem Befundbild.
Klassischerweise sind bei dem Wort Grabbeigaben ja wir eigentlich immer so pharaonische Diskussionen gewohnt. Ja? Also dann hier nochmal ein Stab und dann werden ja nochmal einbalsamiert, weil sie im Jenseits auch noch ein Leben haben sollen. Dann kommen noch Münzen dazu, dann kommt bei den Römern der Obolus dazu, die jeweils die Zahlung nochmal. Was haben wir denn bei den Kollegen, die da oben rumliegen?
Also wir haben tatsächlich, das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, relativ wenig Grabbeigaben, das kann man so sagen. Das ist für die Zeit auch in anderen Bundesländern und auch, sage ich mal, weit darüber hinaus durchaus die Regel, dass es nicht so viele Grabbeigaben gibt. Wir haben aber tatsächlich einige in den Gräbern. Ich meine, wir haben an die 20 Bestattungen mittlerweile. Das ist, wie Sie ja schon in der Anmoderation sagten, eins der größten Gräberfelder, die wir haben hier in Brandenburg, wenn nicht das größte. Und wir haben, ja, es gibt Keramikgefäße, mittlerweile an die 4. Das sind so ganz einfache, häufig auch unverzierte, becherartige Gefäße. Es gibt einen Flintdolch, das ist so ein flächenretuschierter Feuerstein, zu einem flachen Flintdolch herausgearbeitet. Es gibt eine Steinaxt mittlerweile. Wir haben auch ein kleines Flintbeil, eine flächenretuschierte Pfeilspitze, die vielleicht zur Jagd oder zum Kampf verwendet wurde. Und was ganz, ganz besonders ist, tatsächlich, wir haben über die Fläche verteilt, teilweise auch im Grabkontext sogenannte Belemniten oder auch bekannt als Donnerkeile. Und das ist relativ selten, aber das ist auch noch ein Aspekt.
Was kann so ein Donnerkeil?
Gar nichts. Es ist halt einfach ein Fossil, sage ich mal, was aber sicherlich auch den Neolithikern nicht verborgen blieb. Und es taucht halt bisweilen eben in so einem Grabkontext auf. Es gibt in der Volkskunde, glaube ich, Ideen, dass das auch zur Heilung diente. Aber wir sind ja, sage ich mal, weit vor der volkskundlichen Überlieferung 2000 vor Christus und können das quasi nur interpolieren und annehmen.
Mhm. Es gibt ja nicht unbedeutende Historiker, wie zum Beispiel den Rutger Brehmann, der das Buch geschrieben hat, im Grunde gut, oder den Herrn Harari, die sagen, also wir sind eigentlich in dem Moment, wo wir sesshaft laufen, als Menschheit in die Falle gelaufen. Weil vorher hatten wir ein auskömmliches Leben mit abwechslungsreicher Ernährung und alles lief gut und dann haben wir uns mehr oder weniger festgesetzt und haben unsere Flexibilität verloren und haben den gesamten ökonomischen Wachstumsdruck erzeugt. Wie beurteilen Sie denn die Lage dort jeweils vor Ort? Hatten die es gut, die Leute, oder müssen wir uns Gedanken machen über die?
Also das sind sicherlich philosophische Fragen, aber ich denke, wir sind jetzt eigentlich auch so an dem Punkt, dass wir jetzt erstmal gucken, wie sehen die Bestatteten in den Gräbern aus, anthropologisch. Ich habe vorhin noch mal mit der Anthropologin telefoniert, die dort vor Ort ist, und die sagte mir, also die Skelette sind sehr gut erhalten. Es gibt bisher keine Hinweise auf Krankheiten. Das wird dann aber sicherlich im Labor alles noch mal ganz genau untersucht. Die Erhaltung, das muss man eben auch sagen, das lag alles so ein bisschen knapp unter der Oberfläche, die ist jetzt nicht überall herausragend. Es gibt durch die moderne Beackerung einfach auch teilweise Zerstörung an den Gräbern. Aber wie gesagt, es sind 4000 Jahre alte Individuen und dafür ist die Skeletterhaltung noch ganz gut. Also es gibt jetzt keine massiven Abnutzungsspuren an den Zähnen oder dergleichen. Es gibt eine Population, die wir sehen, wo wir also sowohl Kinderbestattungen dabei haben, als auch Senile, also sehr alte Personen, die dort niedergelegt wurden. Also das spricht eigentlich auch dafür, dass man sich um die Alten auch gekümmert hat, dass die so alt geworden sind, sage ich jetzt mal. Also es ist im Prinzip so ein Querschnitt durch eine Bevölkerung zu der Zeit.
Mit viel Studium und viel Geduld kann man sehr viel den Knochen entnehmen. Unter anderem eben auch gerade in der Uckermark, wo schon 20 Gräber entdeckt wurden, und es geht auch noch weiter, weil das größte Gräberfeld in Brandenburg. Was man dort entdeckt hat, darüber haben wir gesprochen mit dem Archäologen Dr. Ralf Lehmfuhl. Ich danke Ihnen herzlich und wünsche ein angenehmes Wochenende. Gehen Sie noch buddeln? Nee, ne?
Nee, heute nicht mehr.
Ja gut. Schönes Wochenende.
Danke, Herr Wiebrecht. Schönes Wochenende.
Tschüss. Ihnen auch. Tschüss.